auf Distanz leben mussten und uns begegnen mussten, und rief so mein fröhliches Grüß Gott in die Runde. Da standen Kunden in zweier Reihe vor den Tresen, und die Verkäuferin lächelte mich an und sagte: Naja, Herr Hühnerbein, man merkt halt schon, dass Sie mehrere Jahrzehnte in Württemberg gelebt haben. Und nach meinem lauten Grüß Gott sagte einer der Kunden zu mir: Ja, wenden triffst. Ja, sag ich, wie heißen Sie denn? Er sagt, ich heiße Max. Naja, sag ich, ich treffe nicht Gott, aber ich rede jeden Tag mit Gott. Und wenn ich heute Abend mit Gott rede, dann werde ich sagen: Ach, Herr, einen herzlichen Gruß von Max aus Haiger. Naja, die Leute in dem Laden lächelten, weil sie wohl nicht damit gerechnet haben, dass ich so schlagfertig bin. Und eine Frau guckte mich an und sagt: Sagen Sie mal, was heißt eigentlich Grüß Gott? Naja, sage ich, das ist so eine eingedämpfte Grußformel, und sie heißt so viel wie: Ich grüße dich im Namen Gottes, oder ich wünsche dir den Segen Gottes, oder ich wünsche dir die Gnade Gottes. Ach, sagt sie, das ist doch schön, wenn wir einmalige Geschöpfe Gottes sind, dann können wir uns doch auch begrüßen, indem wir an unseren Schöpfer erinnern. Oh, dachte ich, mit so viel tiefsinniger Theologie hätte ich um 11 Uhr an einem Werktags morgens im Fischladen nicht gerechnet. Als ich dann ging, sagte sie: Bleiben Sie ruhig bei Ihrem Grüß Gott. Und wenn wir uns in Haiger treffen, im Supermarkt oder hier im Laden, dann rufen Sie mir halt ein fröhliches Grüß Gott zu. Denn dann weiß ich ja, wie Sie es meinen. Also südlich von hier, jenseits der Weißwurstlinie, leben eine Anzahl unserer Kinder, und einer unserer Söhne sagt morgens, mittags, abends immer Servus, Servus. So wie die Hamburger Moin Moin ganzen Tag sagen, sagt er immer Servus. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er überhaupt weiß, was Servus bedeutet. Denn Servus kommt ja vom Lateinischen her und bedeutet Sklave, Knecht oder Diener. Und wenn man diese Grußformel Servus sagt, dann meint man eigentlich nichts anderes wie: Ich bin dein Diener oder zu deinen Diensten. Hallo, ihr Lieben. Ich sage Grüß Gott. Ich grüße euch im Namen Gottes. Und ich grüße euch mit einem herzlichen Servus, denn ich will heute euer Diener sein. Und womit will ich dienen? Naja, mit guten Nachrichten. Schlechte Nachrichten haben wir ja von morgens bis abends und in jeder Nachrichtensendung. Ich will euch dienen mit guten Nachrichten. Ja, und wo hole ich diese guten Nachrichten her? Natürlich aus der Bibel. Und heute von David. Ja, David war ja ein Hirtenjunge in seiner Jugendzeit. David war ein Politiker, David war ein Feldherr, David war ein König, David war ein Liedermacher, David war ein Gebeteschreiber, ein Gedichteschreiber. Ja, und wenn wir wirklich David komplett beschreiben wollen, dann müssen wir auch sagen, und David war auch ein Sünder. Und dieser David, warum hat er eigentlich Lieder und Gebete geschrieben? Hat er das so aus Jux und Dollerei gemacht, oder weil er ein Poet oder ein Lyriker war? Nein, das war nicht so sehr sein Thema, sondern als König war es ihm wichtig, dass die Menschen wussten, dass Gott an ihrer Seite ist. Und die Gebete, die er geschrieben hat, und die Lieder, die er für die Menschen geschrieben hat, die hatten sozusagen eine pädagogische Wirkung. Sie sollten das Volk erinnern, an der Seite Gottes zu bleiben. Und wie schwer das ist, naja, das hat David in seinem Leben ja auch selbst erfahren. Ich persönlich bin David sehr dankbar, weil er in ganz unterschiedlichen Bildern uns vermittelt hat, wie Gott zu uns ist. Das einprägsamste Bild ist ja Gott als der Vater. Aber ich habe viele Jahre in der Jugendarbeit gearbeitet, und wenn dann Kinder missliche Vatererlebnisse haben, dann lief es ihnen eher beim Vater unser kalt über den Rücken runter, als dass sie ein positives Gefühl hatten. Und David hat ganz viele Bilder benutzt, wie Gott der Vater ist. Zum Beispiel für David war Gott so etwas wie eine Burg. So ein feste Burg ist unser Gott, ist von Luther, hätte aber auch von David sein können. Ein feste Burg, das ist so eine Burg, da kann ich flüchten, da kann ich von meinen Sorgen weggehen, wenn mir Übles passiert, wenn ich verfolgt werde, wenn ich Angst habe, ja, wenn ich niedergeschlagen bin, dann ist Gott so etwas wie eine Burg, in die ich mich flüchten kann und alles das, was mich bewegt, aus meinem Leben mitnehmen kann. Oder David beschreibt auch Gott als Fels, so als ein richtiges, steiniges Fundament, wo man festen Grund unter den Füßen hat, wo man wirklich auf festen Grund sein Leben baut und nicht so auf Sand und so eine wackelige Kiste, wo man dann beim nächsten Flut oder beim nächsten Regen weggespült wird. Ja, und dann hat David auch noch dieses schöne Bild vom Adler, der seine Flügel ausbreitet und die Jungen unter seine Fittiche nimmt, sozusagen Gott als die über uns schwebende Schutzmacht unseres Lebens. Ich finde, das sind alles so schöne, hilfreiche Bilder, um Gott zu verstehen. Aber das eindrücklichste Bild, was wohl David benutzt hat, war eigentlich für Gott ein Bild, das er aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit heraus kannte, nämlich das Bild des guten Hirten. Und er hat dieses Lied oder dieses Gebet geschrieben. Und wenn man heute Menschen befragt, die so irgendwie so restlichen christlichen Bodensatz noch in sich tragen, dann sagen sie meistens, ja, ich kenne das Vaterunser und ich kenne den Psalm 23 mit dem guten Hirten. Das will ich uns jetzt mal kurz vorlesen und die meisten von euch zu Hause kennen ja dieses Psalmgebet und deswegen dürft ihr es auch gerne leise, laut mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist wirklich ein schönes Gebet oder Lied, was uns David, ja, oder was uns von David überliefert worden ist und was David, dieses Gebet hat David seinem Volk, seinen Menschen geschenkt. Die Lieder und Gebete von David sind seine Geschenke an die Menschen. Und diese Geschenke sollen die Menschen reich machen. Sie sollen ihnen auch helfen, ihre vielleicht verloren gegangene Beziehung zu Gott wieder neu herzustellen. David hat dieses Hirtenbild wahrscheinlich ausgewählt, weil es ihm aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit so nah war, weil er ja selber auch der Hirte ist. Und dieses Hirtenbild vom David aus dem Alten Testament, aus dem Psalm, hat im Neuen Testament dann auch Jesus Christus aufgegriffen. Wir lesen ja im Johannesevangelium, 10. Kapitel, wo dann Jesus in einem seiner Ich-Bin-Worte sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und dann lesen wir noch, der Hirte lässt sein Leben für die Schafe, damit sie alle leben können. Da kriegen wir sozusagen in Kurzform Passion, Kreuz und Auferstehung in 3-4 Versen geliefert. Ja, Jesus hat dieses Bild vom Gott, dem guten Hirten, übernommen, weil er ja auch mit den Liedern und Gebeten des Alten Testamentes groß geworden ist. Ich möchte heute so ein paar Linien mal aus diesem Psalm 23 zeichnen, weil es ja auch ein Wort der Ermutigung, des Trostes ist, auch ein Wort der Orientierung. Rechte Straße lesen wir da in diesem Psalm 23. Ich frage mich immer, was ist die rechte Straße? Die rechte Straße oder auf der rechten Straße befinde ich mich, wenn ich Gott an meiner Seite habe oder besser noch, wenn ich Gott oder Jesus Christus in meinem Herzen trage, dann befinde ich mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Die rechte Straße. Ja, und was ist das Gegenteil von rechter Straße? Das ist vielleicht die ungerechte Straße. Das ist die Straße, die uns ins Verderben führt. Die Straße, wo wir von den Wegen kommen, wo wir abgleiten, wo wir dann möglicherweise straucheln. Und David redet hier von der rechten Straße um seines Namens willen, dass wenn wir im Namen Gottes unser Leben führen, gestalten und planen, in schwierigen wie aber auch in schönen Zeiten, dann bleiben wir sozusagen auf dem rechten Weg und kommen nicht auf Abwege. Ja, David war es schon wichtig, die Nähe zu Gott. Und wenn manche sagen, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, dann sage ich immer, meine Güte, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wo doch in seinem Leben so viel schräg gelaufen ist, so viel krumm gelaufen ist, wo es so viel Leid und auch so viel Niedergeschlagenheit gab. Und das, und der auch so viel Unrecht getan hat, Menschen geschädigt hat. Und das soll ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Naja, das ist er natürlich, weil David immer wieder, auch wenn er sie verloren hat, die Beziehung zu Gott, hat er immer wieder die Beziehung zu Gott gefunden. Er hat eigentlich immer wieder den Weg zurückgefunden. Er wusste, Gott ist an seiner Seite, Gott geht mit ihm seinen Weg und deswegen darf er ganz getrost und zuversichtlich sein. Und deswegen mag es dann vielleicht auch stimmen, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, der Psalm beginnt ja mit den grünen Auen und dem frischen Wasser. Ich finde das so ein tolles Bild. Dieses Bild findet man nur selten in Israel, weil da eher alles trocken ist. Das, was die brauchen, ist Wasser. Was die sich wünschen, sind grüne Auen. Und David malt eigentlich hier so für die Herde ein perfektes, schönes Bild. Hier bei uns in Hessen und in Rodenbach in Haiger in unserer Umgebung wissen wir ja, was frisches Wasser bedeutet. Und wir wissen auch, was grüne Auen sind. Aber schon da sagt im Grunde genommen David gleich am Anfang seines Gebetes, Gott lässt euch nicht verhungern. Ich meine, wir haben ja vorhin von der Rebecca da gehört mit dem Toilettenpapier. Und Gott lässt uns ja in der Tat nicht verhungern. Und wenn David aber jetzt von den grünen Auen und dem frischen Wasser redet, dann denkt er nicht so sehr an Brot und Kaffee und Tee, sondern dann denkt er an die geistliche Ernährung. Wir sagen ja immer, der Mensch isst, was er isst. Und wir machen so viel Zirkus um unseren Körper, um gesunde Ernährung. Aber bitteschön, womit ernähren wir denn unsere Seele? Und da gibt David dann eben den Hinweis, grüne Auen und frisches, bei frischem Wasser, da klingen bei mir dann auch so biblische Worte an, zum Beispiel dieses Wort, dieses biblische Wort, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen, ich will euch erquicken. Das ist Erfrischung. Ja, und dann heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, naja, wenn wir jetzt gerade unsere Pandemie haben, auf Distanz gehen, das erleben natürlich viele als ein finsteres Tal. Und finstere Täler tun sich eigentlich immer da auf, wo auch der Mensch so seine Eigenwilligkeiten lebt. Also im Vaterunser beten wir ja, Herr, dein Wille geschehe. Und bei uns ist es dann vielfach so, dass wir dann unseren eigenen Weg gehen und nicht nach den Willen Gottes fragen, sondern eher eigenwillig sind. Und da, wo wir unseren Eigenwillen zum Zuge bringen, kommen wir natürlich auch ins finstere Tal. Ja, das, wenn man das eigentlich richtig übersetzt, dann heißt eigentlich dieses finstere Tal wörtlich übersetzt Tal des Todesschatten. Tal des Todesschatten. David lebt in einer engen Verbundenheit zu Gott und dieses Tal des Todesschatten, das hat für David nichts mit Niedergeschlagenheit zu tun und auch nichts mit Depression zu tun oder mit Angst zu tun, denn er sagt ja, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also auch wenn mein Weg mich in das Tal des Todesschatten führt, habe ich die Gewissheit und die Gegenwart Gottes. Und von daher blendet David die Realitäten unseres Lebens nicht aus. Er nimmt die Realitäten unseres Lebens zur Kenntnis, aber er lässt jetzt nicht seine Seele am Boden schleifen, sondern er sagt, Mensch, auch wenn ich durch dieses Tal gehe, ist Gott an meiner Seite. Ja, und dann lesen wir in dem Psalm, dein Stecken und Stab trösten mich. Also ein Hirtenstab, das kennen wir ja. Und dieser Hirtenstab, wenn wir so Hirten beobachten, ist nicht dazu da, dass der Hirte sich darauf abstützt und ausruht, sondern der Hirtenstab und der Stecken, das ist dann praktisch ein kurzes Holz, hat der Hirte in der Hand, um sozusagen die Schafe in der Spur zu halten. Und wenn David sagt, dein Stecken und Stab trösten mich, dann sind das die Trostworte Gottes, die uns bei ihm behalten und sozusagen in der Spur halten. Ach übrigens, wenn man so diesen Hirtenstab nimmt, dann ist es ein Holz. Und wenn ich den Stecken nehme und davor mache, dann habe ich ein Kreuz. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das ist ja jetzt auch in der vor uns liegenden oder in der Passionszeit, vor uns liegenden Osterzeit, ja auch, ja, dein Stecken und Stab trösten mich. Das Kreuz Jesu Christi ist Trostbotschaft für mich. Ich habe da wohl mal in so einem Karfreitagsgottesdienst so in mich gebückt oder gebetet oder war so ganz bei mir. Und dann kam hinterher so ein Junge aus dem biblischen Unterricht zu mir und sagt, sag mal Hartmut, was hast du denn da in diesem Karfreitagsgottesdienst eigentlich gebetet? Was ist da in deinem Kopf? Was läuft da in deinem Kopf ab? Kannst du mir das mal sagen? Ich sitze da in dem Karfreitagsgottesdienst, ich höre mir das alles so an. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was läuft eigentlich in deinem Kopf ab? Ja, sage ich, ich sag dann eigentlich nur zwei Sätze. Ich sage, Gott, ich danke dir, dass du in Jesus Christus hinter meinem Leben dein Kreuz gemacht hast. Und was bedeutet das, wenn hinter meinem Namen oder hinter meinem Leben ein Kreuz gemacht wird? Ja, das bedeutet ja nichts anderes wie, ich bin gewählt. Wir hatten hier in unserer Region in diesen Tagen Bürgermeisterwahl. Und ja, dann gehen die Leute zur Wahl und machen dann hinter dem Namen des Bürgermeisters halt ein Kreuz. Und dann sieht er mit diesen vielen Kreuzen, dass ganz viele Leute hinter ihm stehen und ihn gewählt haben. Und so ist es auch mit Gott und Jesus Christus. Er macht hinter unserem Leben sein Kreuz und damit sind wir von Gott erwählt und von Gott gewählt. Und ja, und wie geht das dann mit der Wahl weiter? Und so ist es auch bei Gott und bei Jesus Christus nicht viel anders. Wenn Gott in Jesus Christus hinter deinem Leben sein Kreuz macht, dann wirst du natürlich auch gefragt, wie nach jeder Wahl nimmst du die Wahl an? Nimmst du die Wahl an? Und wenn ich die Wahl annehme, ja, dann bin ich in einem neuen Amt, weil Gott sein Kreuz hinter meinem Leben gemacht hat. Und damit habe ich auch die Perspektive des Neuanfangs, die Perspektive des Neustartes. Damit kann ich auch ja, meine Sünden oder meine persönliche Schuld überwinden. Ja, und wie geht es dann in dem Psalm weiter? Jetzt kommt so ein Vers, mit dem habe ich immer so irgendwie meine Schwierigkeiten. Du deckst mir im Angesicht meiner Feinde den Tisch und schenkst mir voll ein. Also ich will euch sagen, im Angesicht meiner Feinde brauche ich alles andere, nur keinen gedeckten Tisch. Das schnürt mir eher den Hals zu, als dass ich Lust auf Essen und Trinken habe. Aber was sagt hier der David uns? Dass selbst im Angesicht des Feindes Gott uns versorgt, uns Gott nicht verdursten lässt und uns Gott nicht verhungern lässt. Und jetzt leben wir ja in diesen Zeiten der Pandemie. Was Feind ist, kann ja sehr unterschiedlich sein. Feind können böse Menschen sein, die mit mir es nicht gut meinen. Feind kann natürlich auch sein eine Krankheit. Feind kann auch ein Virus sein. Und zurzeit sind wir ja dann im wahrsten Sinne des Wortes von den feindlichen Viren im wahrsten Sinne des Wortes umzingelt. Und genau in eine solche Situation des Volkes von David sagt er dann, und wenn du von deinen Feinden umzingelt wirst, deckt dir Gott den Tisch und er versorgt dich. Ja. Und dann kommt dieses mit, du salbst mein Haupt mit Öl. Also wer sich so ein bisschen in der biblischen Geschichte auskennt, weiß ja, dass am Anfang der Leitungsaufgaben von David, dass am Anfang seines Königs und seines Herrseins über ein ganzes Volk die Salbung stand. Und Salbung hat im Alten wie im Neuen Testament ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen. Also das Salben kennen wir zum Beispiel, wenn Menschen verwundet sind, dann nehmen wir Öl und dann hat es eine heilende Wirkung. Es macht unsere Verletzungen, nicht nur unsere körperlichen Verletzungen, auch unsere seelischen Verletzungen wieder heil. Öl, das wissen die Frauen, nehmen wir ja auch zum Wellen, das im Öl baden und so, das sorgt dann für Schönheit. Bei Amos lesen wir, dass Öl und Salben auch Reichtum bedeutet. Also so gibt es die unterschiedlichsten Formen. Und wenn ein König gesalbt wird, dann heißt das so viel, dass praktisch die Herrlichkeit Gottes auf ihn übertragen wird und dass er in der Gegenwart Gottes seine Aufgaben, sein Amt führen soll. Ich meine, wenn ich mir jetzt hier Merkel, Spahn, Scholz und alle, die da ansehe, die haben ja im Moment auch keinen Job. Und nicht alle, aber manche sagen ja auch bei ihrer Vereidigung als Minister, so wahr mir Gott helfe. Und für David war das mit der Salbung oder mit der Ölung verbunden, dass er dann sozusagen Gottes Hilfe erfährt. Mich hat mal einer gefragt, naja, wenn das mit dem Salben so wichtig ist, als du Pastor wurdest oder Pfarrer wurdest und ordiniert wurdest, ist das auch sowas wie Salbung oder Ölung? Nee, sage ich, das Salbung und Ölung gibt es übrigens in der katholischen Kirche ja zum Teil noch, aber das war bei mir nicht so. Aber wenn man in ein Amt hineingeführt wird, so David, so viele Politiker, viele Leute, Ärzte, die heute Verantwortung für uns übernehmen, dann habe ich da immer so für mich in meinem Kopf, das kommt gleich oder ist gleichzusetzen mit der Beschlagnahmung meines Lebens durch Gott. Wenn ich Pastor bin, wenn ich Diakon bin, wenn ich Christ in einer Gemeinde bin, ob ich mich jetzt hier sonntags versammeln kann oder wenn ich für Gemeindeglieder einkaufe, wenn ich irgendwas Gutes und Nützliches mache und das sozusagen aus meinem Herzen heraus mache, weil ich Gott in meinem Herzen habe, weil ich Jesus an meiner Seite weiß, dann ist mein Leben eigentlich von Gott beschlagnahmt. Und dann, Servus, dann stehe ich im wahrsten Sinne des Wortes Gott zu Diensten. Eins vermisse ich bei diesem Psalm 23 vom David. Also David hat irgendwas vergessen, was für mich wesenseigen für ein Hirtenamt ist. Also sowohl ich Hirten, habe ich in Süddeutschland, gab es ja viele Schafherden und hier gibt es die ja auch. Also was gehört für mich immer dazu, zu einem Hirten? Das fehlt im Psalm 23, das sind Hunde. Also wenn die Schafe durcheinander rennen oder auf dem Weg kommen oder schnell über die Straße sollen, dann gibt es einen Schnipp des Hirten und dann jagen die Hunde los und treiben die Schafe in die richtige Bahn. Also Hunde gibt es im Psalm 23 nicht. Oder doch? Ja, es gibt sie doch. Nur nicht, wie wir uns das so vorstellen, sondern wir lesen im Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gott schickt uns nicht bellende, kläffende und beißende Hunde an die Hacken, sondern er verfolgt uns mit Gutem und mit Barmherzigkeit. Also Gottes Führungs- und Leitungsanspruch ist nicht Angst und Bedrohung, sondern Gott schickt in meinem Leben Gutes und Barmherzigkeit. Und ich will euch sagen, das finde ich so trostreich. Und ist das jetzt irgendwie so eine Vision, so ein Zukunftsbild von David? Nein, nee. In diesen Gebeten von David kommt nichts zur Sprache, was er nicht selbst erlebt hat. Und so hat er natürlich Gutes und Barmherzigkeit von Gott auf vielfältige Weise in seinem Leben erlebt. Und wenn du jetzt vielleicht zweifelst, weil irgendjemand in eurer Familie diesen Virus hat oder weil ihr ja traurig seid, dass vielleicht eure Eltern im Altenheim sind und ihr könnt sie nicht besuchen, das alles macht einen dann ja auch sehr traurig. Und David sagt, es ist meine persönliche Erfahrung, dass Gott mich mit Gutem und mit Barmherzigkeit mein Leben lang verfolgt. Und ich sag mal euch ehrlich, das sind Hunde, die lasse ich mir gut und gerne gefallen. Ja, und dann kommen wir ja so jetzt langsam in die Schlussphase dieses Psalm 23. Und was sagt da David? Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das kennen wir doch auch. Also wenn wir jetzt Nachrichten hören, was sagt uns die Merkel, was sagen uns die Politiker, was sagt uns der Landrat, was sagt uns der Bürgermeister? Bleibt zu Haus. Und was sagt David? Ja, David sagt auch, bleibt zu Haus. Aber nicht, damit wir uns anstecken, sondern wir sollen im Hause des Herrn bleiben. Und manche Christen, ich kann das immer so schwer nachvollziehen, die sagen immer so Haus des Herrn, das ist irgendwie so eine zukünftige große Größe für mich nicht. Die Ewigkeit ist jetzt und ich lebe schon in der Ewigkeit. Und Jesus Christus sagt ja, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, oder er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich hole euch da alle hin. Und das Einzige, was uns dann zwischenzeitlich noch passiert, den Tod sollten wir ja gar nicht so wichtig nehmen, das Einzige, was wir dem Tod schuldig sind, ist, dass wir sterben müssen. Aber wenn wir dann gestorben sind, dann geht eigentlich unser Leben im Haus des Herrn weiter, eben nur anders. Jetzt habt ihr die Gemeinde hier als Haus des Herrn, und wenn sich mal unser Leben begrenzt oder zu Ende geht, naja, dann sind wir gut aufgehoben im Haus des Herrn in der Ewigkeit. Und das ist so ein Blick, den der David eröffnet, und diesen Blick hat ja im Neuen Testament Jesus Christus aufgenommen, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich habe euch gesagt am Anfang, dass uns diese Gebete und Lieder von David geschenkt werden. Und es sind nicht Geschenke, die wir so in den Schrank packen und dann vielleicht alle Jubeljahre mal ausgraben, sondern diese Geschenke, diese Gebete und diese Lieder, auch der Psalm 23, den uns David geschenkt hat, den sollen wir weiterschenken. Und den sollen wir weitergeben, ob nun das ganze Gebet oder ein Vers aus diesem Gebet. Und ich möchte jetzt zum Schluss beten, und ich spreche den Psalm 23 ganz langsam. Und ihr könnt dann zu Hause, wenn ihr die Predigt nachhört oder jetzt live hört, könnt ihr es so mit eurem Herzen mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lieber Vater, du bist unser guter Hirte, und wir bitten dich um deine Gegenwart und um deinen Schutz jetzt bei den Krankenschwestern, bei den Ärzten, in den Krankenhäusern. Lass auch deine Nähe spüren den Menschen, die in besonderer Weise ja an den Folgen dieses Virus erkrankt sind. Du weißt, was Familien gerade durchmachen, wenn sie ihre altgewordenen Eltern im Altenheim nicht besuchen dürfen. Lass auch sie deine Gegenwart spüren. Wir bitten dich auch für die Verkäuferinnen und für die Lkw-Fahrer, für die Leute, die zur Arbeit gehen, und dass trotz dieser Katastrophe, dieser Pandemie, die uns da gerade erreicht hat, das Leben weitergibt. Und du bist unser guter Hirte, du passt auf uns auf, und wie immer jetzt auch der einzelne Weg eines jeden Einzelnen von uns aussieht. Vater, mit dir gehen wir immer vorbereitete Wege. Amen.